Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Was es heute nicht gibt, ist eine allgemeingültige oder gar objektive Podcast-Folge über die Anlageklasse Immobilie. Was es stattdessen gibt, ist ein subjektiver Standpunkt, in dem ich erläutere, warum ich in Deutschland nicht mehr in Immobilien investiere, sondern sogar verkaufe. Legen wir los. So, auch auf die Gefahr hin, dass ich hier gleich meinen Spannungsbogen so ein bisschen zerstöre, möchte ich gleich am Anfang darauf hinweisen. Es geht hier wirklich um meine persönliche Situation. Ich glaube, ich kann auch einige Punkte darlegen, warum man ein Immobilieninvestment heute anders beurteilen und einordnen muss, als das vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war. Aber ganz viel von dem, was ich gleich erzähle, ist subjektiv und einfach meiner Lebenssituation angemessen. Es wäre interessanter, wenn ich dazu dann erst am Ende käme, dass ich gerne in Immobilien weiter investiert bleibe. In ein diversifiziertes Vermögensportfolio gehören auch Immobilien rein. Und deswegen wird es morgen im Lars Erichsen Depot auch um Immobilien-ETFs gehen. Die meisten von euch sind hier wahrscheinlich schon angemeldet. Das ist nämlich vollkommen kostenlos, kommt jeden Mittwochmorgen. Falls nicht und ihr möchtet ein bisschen mehr über Immobilien-ETFs und was es so zu beachten gilt, erfahren, dann holt das gerne nach. Hier in den Shownotes findet ihr den Link. Morgen früh geht es los. Ich möchte außerdem gleich zu Beginn erläutern, dass ich kein ausgewiesener Immobilienexperte bin. Ja, die Anlageklasse einordnen zu können im Vergleich zu anderen Anlageklassen, macht dich ja noch nicht automatisch zum Experten. Und so habe ich auch im Laufe meines Lebens kein großes Immobilienportfolio aufgebaut. Das war, das wird dem einen oder anderen vielleicht ähnlich gehen, gar keine rein gewollte Entscheidung, sondern es ging einfach nicht anders. Schlicht und einfach deshalb, weil die Art meines Einkommens jahrelang so ungewöhnlich war, dass mir auch keiner einen Kredit gegeben hätte. Das muss man offen so sagen. Ich habe beim Trading ja relativ früh Erfolg gehabt und mein erster Kauf einer Immobilie, das muss mit 29 oder 30 gewesen sein. Ja, mit 29, für heutige Verhältnisse relativ früh, bin ich Vater geworden. Was machst du natürlich? Ja, du pflanzt auch einen Baum, aber du kaufst eben auch ein Haus, also ein Nest für deine Familie. Und wenn du dann einem Bankberater, ich sage jetzt die Bank mal nicht, gegenüber sitzt und es war nicht der Erste, die anderen wollten schon gar nicht mit mir sprechen und dann erläuterst, was du machst. Also ich glaube, wenn du angeben würdest, ich bin arbeitsloser Künstler, dann würdest du noch eher einen Kredit bekommen als ich damals. So war es wirklich. Ich habe dem guten Mann natürlich meine Zahlen mitgebracht und ich habe du, schau es dir an. Die letzten 2, 3 Jahre waren ja so unerfolgreich nicht. Das habe ich auf dem Konto. Aber nichtsdestotrotz, bei Berufsbezeichnung selbstständig. Und dann kommt natürlich in der Regel dann noch, was du machst. Ja, ich war halt Trader. Was soll ich denn anderes sagen? Trader auf eigene Rechnung. Und müsst ihr euch vorstellen, das ist ja lange, lange her. Mehr als 20 Jahre, 25 Jahre ziemlich genau. Nee, stimmt gar nicht. Ich bin jetzt 52. Gott, ist es noch länger? Nee, 23 Jahre ungefähr. 29, 30 Jahre. Bummelig, 23 Jahre. Und dann sagt er ja, also Sie verwalten Ihr Vermögen. Ich sage, das wäre schön. Aber so groß ist es auch wieder nicht, dass das Verwalten reicht. Nee, ich bin Trader auf eigene Rechnung. Ja, was machen Sie denn den ganzen Tag? Ich kaufe und verkaufe überwiegend Aktien. Und dann, ja, und dann bleibt in der Regel etwas über und davon lebe ich. Was hat der mich angeguckt? Sagt er, das ist jetzt natürlich ganz schwierig. Kann ich hier wohl ankreuzen, dass Ihre Einkünfte unstetig sind? Ich sage, I guess, das kann man wohl so bezeichnen, mehr als unstetig. Und dann musste ich ihm, obwohl ich ihm die Zahlen mitgebracht habe, so eine Erfolgshistorie, ich glaube, das hat der auch noch nie gesehen. Also ich habe ihm Monat für Monat, das war relativ leicht zu belegen, gezeigt, was ich so verdient habe. Ich wäre natürlich nicht hingekommen, wenn ich nicht schon mal Steuern bezahlt hätte. Damals übrigens noch fast 50%. Ich habe ihm also eine Einkommensteuererklärung hingelegt und ich glaube jetzt einfach mal, es ist ja keine, ja, es geht hier nicht um darum, wer jetzt mehr verdient. Aber ich würde mal sagen, das, was da in meiner Einkommensteuererklärung rausgekommen ist, könnte oberhalb seines Gehaltes gelegen haben. Aber dennoch, das war also die unterste Kategorie. Da hat man mich, glaube ich, eingeordnet, weil das natürlich unstetig ist. In einem Monat hast du das verdient, im nächsten Monat mal gerade die Hälfte. Dann war vielleicht mal ein Monat ganz schwach und dann kam wieder ein Monat, der ja, vielleicht für ein Drittel deines gesamten Jahreseinkommens verantwortlich war. So ist das eben im Trading. Das gehört mit dazu. Es war eine einzige Katastrophe. Ich kann es euch sagen, ich habe über Konstrukte, die man natürlich niemandem empfehlen würde, dann am Ende des Tages fast 40% Eigenkapital mitbringen müssen, was mich echt gestört hat, weil das eben auch alles Handelskapital war für mich. Ich kann es verstehen von Seiten der Bank. Ich musste dann am Ende eine Lebensversicherung machen, die musste ich auch noch überschreiben an die Bank. Im Übrigen meine einzige Kapitallebensversicherung, die ich jemals unterschrieben habe. Also, alles lange, lange her, alles sehr, sehr schwierig. Ich hätte also viele Jahre lang gar nicht die Möglichkeit gehabt, mir ein Immobilienportfolio aufzubauen. Und als ich dann es gekonnt hätte, weil meine finanzielle Ausstattung dann wohl ausreichend war, da hat man sich dann an mich erinnert. Ich habe da überhaupt nicht mehr irgendwie mit Gram zurückgeguckt und dann irgendjemandem erzählt, siehste mal, hetzte mal. Also ich kann es ja alles nachvollziehen, dass natürlich ein Trader da irgendwie nicht ins Bild reinpasst. Es ist absolut korrekt und es war ja auch tatsächlich unstetig. Als es dann soweit war, hatte ich keine Lust mehr und wollte mir kein Immobilienportfolio mehr aufbauen. Warum? Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Aber zuerst, und jetzt kommt der echt subjektive Teil. Man macht sich ja seine Entscheidungen nicht leicht. Ich habe noch ein paar kleinere Wohnungen, aber mit wenig Aufwand. Und ich habe noch das Haus, in dem ich lebe. Das plane ich auch nicht zu verkaufen. Das wäre im Übrigen nach dem, was ich an Beratungen so mitgemacht habe, natürlich sinnvoll, das jetzt zu verkaufen, weil ich könnte es jetzt schon lange steuerfrei verkaufen und so weiter und so fort. Aber meine Güte, ich lebe hier halt gerne. Wir haben uns das so gemacht, wie wir es haben wollen. Und was willst du denn noch mehr, außer ein Ort, der Glücksburg heißt? Mehr geht doch gar nicht, zumindest im Sommer. Also, mein Leben wird sich auch weiterhin nicht danach richten, was finanziell am sinnvollsten ist, sondern das, was mir am besten gefällt. Und dennoch mache ich jetzt einfach mal was total Unfaires und rede Immobilien, na, schlecht reden hört sich an wie jemand, der das mit Vorsatz macht. Aber es gibt ja durchaus einige Punkte, die man berücksichtigen sollte, wenn man in Immobilien investiert. Zum Beispiel die Rendite. Na, wie wäre es denn damit? Für Wohnimmobilien lag in Deutschland, das variierte je nach Region, im Durchschnitt die Bruttomietrendite Ende Juli 2024, das sind die neuesten Daten, die ich gefunden habe, bei durchschnittlich 3,79%. Das entspricht einem Rückgang von 0,2 Prozentpunkten gegenüber 6 Monaten davor. 3,79%. Und jetzt, das lassen wir heute einfach außen vor. Ich kann es verstehen. Die meisten, die in Immobilien investieren, direkt investieren, machen das ja gehebelt. Das heißt also, sie besorgen sich Fremdkapital. Fremdkapital ist ein Hebel, nichts anderes. Es ist ein planbarer Hebel und wenn es eine gute Immobilie ist, dann besteht da auch gar kein Risiko, was man größer reden muss, als es tatsächlich ist. Aber nichtsdestotrotz, dir gehört de facto die Immobilie, aber jeder weiß, was ein Grundbuch ist. Wenn irgendwas gegen dich läuft, dann gehört sie dir von heute auf morgen nicht mehr. Ganz sicherlich sogar nicht. Und 3,79% ist meines Erachtens sehr überschaubar, um es höflich zu formulieren, für jemanden, der eben nicht mit Fremdkapital arbeiten möchte. Die regionalen Unterschiede sind groß, zweifellos. Man bekommt in, sagen wir mal, kleineren Städten und ländlichen Regionen, insbesondere wenn man sich Richtung Osten bewegt, also vergleichsweise in einigen Gebieten, zumindest strukturschwache Regionen, da findet man durchaus noch Mietrenditen jenseits der 5, vielleicht sogar der 6%. Wenn man sich an sehr wertstabile und in den letzten 20 Jahren ja im Schnitt auch steigende Immobilien in Metropolen hält, dann bewegen sich die Mietrenditen zwischen 2,3 und 3,1%. Berlin, Köln waren knapp über 3%. Düsseldorf war 2,3%. Das ist dann schon sehr überschaubar. Da spekuliert man darauf, dass die Immobilie im Wert ja auch steigt. Die Einflussfaktoren auf die Mietrendite sind klar. Einmal sind es die Kaufpreise, die sind relativ stark gestiegen. Ich habe heute Morgen in der Zeitung gelesen, zum ersten Mal seit dem St. Nimmerleinstag sind Kaufpreise auf Sylt, wahrscheinlich einem der teuersten Fleckchen in Deutschland, gefallen. Das liegt aber natürlich auch daran, dass wir so einen Corona-Spike zur Oberseite hatten. Die Mieten sind ebenfalls gestiegen, aber sie halten sehr oft nicht mit den Kaufpreisen Schritt, was zu deutlich niedrigeren Renditen führt. Und dann hängt es ganz wesentlich von dem Standpunkt ab. Das ist also der Punkt Rendite. Wenn wir es ein bisschen übergeordneter betrachten, dann muss man sagen, dass insgesamt die Einstiegspreise sehr, sehr deutlich gestiegen sind in den letzten Jahren. München, Frankfurt, Berlin, die Preise sind hier teilweise so hoch, dass die Mietrenditen im Verhältnis zum Kaufpreis wirklich nicht anders als gering bezeichnet werden können. Und dann geht es eben nicht um die relativ sicheren Mieteinkünfte, dann geht es ganz klar um die Spekulation darauf, dass an diesem Standpunkt die Werte für die Immobilien weiter steigen. Das kann passieren. Ich glaube aber, dass wir so ein bisschen noch ein Gefühl nach wie vor haben, das ist das, was ich zumindest rausinterpretiere, wenn ich so auch Verbandszeitschriften oder Verbandsvertreter so höre, das normalisiert sich wieder. Nur das, was wir vorher erlebt haben, also in Zeiten der Nullzinsphasen, das war eben nicht Normalität. Normalität ist das, was wir davor erlebt haben, dass sich Immobilien teilweise im Verlauf von 10 Jahren in ihrem Wert um 60, 70 oder auch 100% oder mehr entwickeln. Das war nicht die Normalität, zumindest viele Jahrzehnte lang nicht. Ja, eine Verdopplung in 10 Jahren entspricht dann nochmal einer Sonderrendite, wenn man so will, von 7%. Und das ist durchaus attraktiv. Aber das muss nicht so sein in einem anderen Zinsumfeld. Und ich glaube, dass wir es grundsätzlich mit einem anderen Zinsumfeld zu tun haben werden. Das kann auch ein erzwungenes Umfeld sein. Das heißt also so etwas, ich habe es schon mal hier angedeutet, möchte es nicht zu weit ausfüllen, aber eine Zinskurvenkontrolle kann für den Immobilienbereich auf verschiedene Arten wirken. Nur steigende Zinsen ist etwas, was man in einem Umfeld steigender Inflation erwarten darf. Das ist nicht meine Erwartungshaltung für die nächsten Monate. Aber wenn ich in eine Immobilie investiere, dann mache ich mir anders als am Aktienmarkt einen Gedanken darüber, wohin entwickelt sich das in den nächsten 5, 10, vielleicht 15 Jahren. Ich glaube, wir werden es mit einem Umfeld erhöhter Zinsen zu tun haben. Zumindest mal sind die Nullzinszeiten vorbei. Dann haben wir in Deutschland ganz klar, und das ist etwas, was erst langsam wirkt und dann immer stärker, eine massive demografische Herausforderung. Deutschland steht, und das ist unaufhaltsam, selbst wenn es zu einem Fertilitätsboom kommen sollte. Wir stehen vor einer alternden Bevölkerung. Wir stehen vor einer Bevölkerung, bei denen die Alten, ich darf das so sagen, ich zähle mich ja bald selber dazu, über immer weniger Kapital bzw. Rente verfügen. Sinkende Geburtenrate. In bestimmten Regionen könnte dies zu einer Abwanderung und sinkender Nachfrage nach Immobilien führen. Und das drückt natürlich auch die Preise. Das wirkt, wie gesagt, nicht sofort. Wenn du heute in Frankfurt oder München oder Köln dich aufhältst, hast du überhaupt nicht den Eindruck, dass Immobilienpreise darunter leiden könnten. Aber das ist ein Effekt, der mit einer gesamten Generation sich dann verändern kann. Die Babyboomer gehen in Rente. Vielleicht sind auch einige schon in Rente. Danach kommt noch eine Erbengeneration und dann. Und sowas drückt sich natürlich auch auf dem Immobilienmarkt nieder. Die werden ja nicht alle im Zentrum wohnen bleiben, weil es dort teuer ist. Wie lange? Bis es eben nicht mehr teuer ist, das wird allerdings für fallende Preise sprechen. Der vierte Punkt ist einer, der auch ganz wesentlich mit meiner persönlichen Entscheidung zu tun hat. Hohe Nebenkosten. Und damit meine ich jetzt nicht nur die relativ hohe Grunderwerbsteuer, je nach Bundesland. Schön, Schleswig-Holstein sind wir natürlich spitze. Ich glaube, wir sind bei 6,5%, bei anderen sind es 3,5%. Notar, Maklergebühren, weitere Nebenkosten. Aber insbesondere auch, wenn man sich das anschaut, komm mal heute auf die Idee und sanier etwas. Oder ein neues Dach. Jedes Mal, wenn ich das gemacht habe und ich habe jemanden gerufen, dachte ich, meine Güte, das ist ja keine Verhandlungsbasis mehr. Wenn du das nicht mit dem Handwerker machen willst, der hat kein Problem, auch einen anderen zu finden. Das mag sich mal ändern. Aber momentan ist es immer noch relativ grob. So mein Empfinden. Und das hier ist nun wahrlich keine Region, das ist keine Immobilienmetropole, in der ich mich hier befinde. Und dann hast du dein Dach gemacht Und 2 oder 3 oder 4 Jahre später, bei mir ist es jetzt, glaube ich, 3, 3,5 Jahre her, und es kommt dir immer noch günstig vor im Vergleich zu dem, was heute bezahlt wird. Also diese Nebenkosten, die sind deutlich gestiegen und die müssen sich zwangsläufig gerade in den Nichtballungsgebieten dann auch auf Immobilienpreise durchschlagen. Wir haben mögliche Regulierung und Mietendeckel. Genau die demografische Entwicklung, die ich hier besprochen habe. Entweder, vielleicht bekommen wir einen Produktivitätsboom, weil sich Deutschland als der AI-Standpunkt schlechthin herausstellt. Aber lass uns mal so sagen, momentan sieht es nicht danach aus. Und was machst du, wenn du von einer immer kleiner werdenden Schicht das Kapital brauchst, um, und das Geld brauchst, die Steuern brauchst, um eine wachsende Bevölkerungsschicht, nämlich die Älteren, davon zu versorgen? Irgendwo muss es ja herkommen. Und sowas wie Mietpreisregulierung, mehr politische Eingriffe, macht es für Investoren schwieriger, aus der Vermietung angemessene Renditen zu erzielen. Es ist ein komplett regulierter Markt.
Ein einfaches Instrument, von dem viele sagen, es wirke gar nicht, weil die Mieten ja dennoch gestiegen seien. Es habe zumindest einen dämpfenden Effekt, so Experten.
Es gibt empirische Studien, die vergleichen Regionen, wo die Mietpreisbremse gilt und wo sie nicht gilt. Und da sieht man tatsächlich, dass die Mieten dort, wo die Bremse gilt, langsamer gestiegen sind in der Vergangenheit.
Energieeffizienzanforderungen mit den das haben wir im Übrigen wahrscheinlich schon diejenigen gemerkt, die sanierungsbedürftige Objekte hatten. Die sind im Preis teilweise massiv eingebrochen, weil diese hohen Anforderungen an die Energieeffizienz und das sind ja auch zum Teil EU-Vorgaben für diese energetische Sanierung, das bedeutet für den Eigentümer im Zweifelsfall hohe zusätzliche Kosten. Das betrifft einen Neubau nicht, das betrifft aber die anderen. Und wenn der gesamte Immobilienmarkt reagiert, dann ist das natürlich eine gewissermaßen eine Sogwirkung. Aber klar ist, jemand, der einen Neubau heute kauft, auf den wird das alles nicht gut zukommen in den nächsten 10 Jahren, der hat das aber ziemlich sicher in seinem Kaufpreis, Entschuldigung, auch schon mit drin gehabt. So, der Rest ist eine normale, unsichere Marktentwicklung, sagen wir es mal so. Es wäre ja durchaus typisch, nach einem ja beinahe jahrzehntelangen Boom, dass es dann auch mal eine etwas längere Entwicklung in die Gegenrichtung gibt. Und von daher, ich kann es euch natürlich nicht sagen, wie die Wirtschaft sich in den nächsten Jahren entwickelt, aber auch hier würde ich mal pauschal stehen lassen wollen, es gibt vielleicht Standpunkte auf der Welt, Standorte, in denen die Aussichten fast noch besser sind als hier bei uns in Deutschland. Das ist einseitig. Und wenn ich wollte, dann könnte ich jetzt ganz sicherlich auch einige Punkte finden, die dafür sprechen, dass Wohnungsknappheit, pipapo, dass Immobilien im Preis wieder steigen müssen. Wenn ich allerdings diese Punkte gegeneinander aufwäge, dann komme ich zu einem eher skeptischen Urteil. Das alles ist aber nicht der wesentliche Grund, warum ich nicht mehr in Immobilien investiere in Deutschland, beziehungsweise dann eher auf der Verkäuferseite bin. Keine Sorge, ich werde den Markt nicht nachhaltig belasten. Wie schon gesagt, bei mir ist es ja nicht mehr viel. Ich scheue den Aufwand. Ich bin 52 und was ich mache, mache ich sehr gerne. Aber damit das so ist, dürfen die Dinge, die mir keine Freude bereiten, auch keine Überhand nehmen. Und ich habe auch im Bekanntenkreis einige, bei denen ist das komplett anders. Das heißt, die haben richtig Lust, sich wie Bob der Baumeister, weil sie auch die Fähigkeiten dazu haben, die fehlen mir auch nahezu komplett, mal in ein Objekt hinzufahren und sagen, da rufe ich jetzt mal keinen Handwerker. Den Boiler oder was auch immer, was im Keller, Fluxgenerator oder so, den repariere ich jetzt selber. Und die haben eine Freude daran, die haben insbesondere auch eine Freude daran, dass sie dafür sich den Handwerker gespart haben und. Ja, ich habe eine Freude gehabt, immerhin bezahlt das Finanzamt fast zur Hälfte mit bei den Sachen, aber ja, bleibt trotzdem noch die andere Hälfte sehr liquiditätswirksam. Im Moment erstmal alles und dann nach Steuererklärung rund die Hälfte, bisschen weniger, bleibt dann immer noch. Das geht weg von meinem Konto und da es bei mir sich bei den Objekten nicht um ein Neubauprojekt handelte, muss man sagen, ich habe häufiger zum Telefonhörer greifen müssen. Und dieser Aufwand mit den Nebenkosten, beziehungsweise die Nebenkostenabrechnung und dann ist hier mal in der Dusche was nicht in Ordnung, dann muss da mal ein Handwerker hin, dann war da nochmal irgendwie ein Schloss, was oder all das. Und da kannst du natürlich sagen, ja, dann gibt das doch in eine Gesellschaft, es gibt auch Hausverwalter. Das stimmt, aber Hausverwalter kosten ja auch wieder. Für mich war das persönlich ein Aufwand, der mir keine Freude bereitet hat. Ich möchte mich mit den Dingen beschäftigen, für die ich eine Leidenschaft habe. Und das ist bei mir Börse. Und insbesondere war es mein Plan, und das ist auch keine Empfehlung, sondern das ist schlicht und einfach mein Gefühl gewesen, dass ich über 50 Kredite eigentlich gar nicht mehr haben möchte. Das, und wer jetzt sagt, ja, das nicht zu früh sagen im Sinne von genau richtig so, ohne Kredite hast du auch keine Abhängigkeit mehr, so, das sehe ich so. Das heißt, ich bin völlig flexibel und diese Freiheit ist mir, die geht für mich einher mit finanzieller Freiheit. Die kann ich ja erst erlangt haben, wenn ich sicher auch niemandem mehr irgendetwas schulde, um es mal ganz platt auszudrücken. Das heißt nämlich auch, ich hätte die Freiheit, die ich mir nicht nehmen werde, aber ich hätte auch einfach zu sagen, nee, ich mache das jetzt nicht mehr. Ich möchte Garten- und Landschaftsbau in Australien betreiben. Ist vielleicht für Garten- und Landschaftsbau nicht der ideale Kontinent. Nee, ihr wisst, was ich meine. Oder nach Tahiti und eine Surfschule. Noch viel abwegiger als Garten- und Landschaftsbau in Australien. Aber wenn mir das morgen einfiele, also den lieben Lesern der Rendite-Spezialisten sei gesagt, nichts davon ist so. Wenn ich eine Surfschule in Tahiti hätte, würde ich mich immer noch überwiegend mit der Börse beschäftigen. Dazu wird es nicht kommen. Aber das sind eben alles freie Entscheidungen. Und die habe ich nicht, solange Kredite laufen. Solange muss ich das ein oder andere machen. Und ich bin meinem Ziel, meine Kredite abzubauen, ja, eigentlich vollumfänglich nachgekommen. Das heißt, das ist nur noch so kleine Kleckerbeträge. Ich mache dann auch nicht auf Druck, dass ich nun abbezahle, was noch da ausläuft. Und nochmal, Fremdkapital kann wunderbar eingesetzt werden. Das ist keine pauschale Empfehlung, ist mir gleich zu. Es war einfach nur mein Gefühl, das bedeutete für mich Freiheit. Und bisher ist nicht alle Pläne sind aufgegangen, aber der Teil des Plans ist aufgegangen. Ich habe einfach keine Lust, mich darum zu kümmern. Und das musst du. Wenn du eine Immobilie hast, dann musst du dich darum auch kümmern. Das wollte ich nicht mehr. Ich kümmere mich um die Dinge, die mir Freude bereiten. Und ich laufe nicht den ganzen Tag durch die Gegend und freue mich wie ein Honigkuchenpferd. Aber das sozusagen zur Seite gelegt zu haben und in diesen Ordner nicht mehr allzu viel ablegen zu müssen. Doch, in dem Moment, wo ich es gemacht habe und quasi aus allem raus, weil wie gesagt, die Wohnung, das verwaltet sich nahezu selbst, jetzt zu detailliert, um das zu beschreiben. Das läuft so mit, da habe ich nicht allzu viel Aufwand, außer hier mal eine Umlage nach Hochwasser, da mal eine Umlage nach Hochwasser. Aber Geld ist es am Ende des Tages auch nicht. Dann kostet es eben Geld, es kostet mich aber keine Zeit und keinen Aufwand. Damit fühle ich mich sehr gut. Das habe ich gemerkt, nachdem das durch war, wie richtig die Entscheidung war. Und deswegen ist hoffentlich auch klar geworden, alles nur mein Standpunkt. Den habe ich hier gerne mit euch geteilt. Immobilien als Sachwert möchte ich im Portfolio behalten. Wahrscheinlich werde ich dabei, und das mache ich zum Teil auch schon, auf Einzelaktien setzen. Aber ETFs sind auch eine sehr gute Möglichkeit. Es gibt da einige ganz interessante und attraktive. Morgen im Report mehr dazu. Tragt euch gerne dafür ein. Link hier unten in den Shownotes. Das war's und an der Stelle auch mal der Hinweis, mir haben einige immer mal zu den letzten Folgen was geschrieben, teilweise sehr freundliche Mails bekommen. Dafür bedanke ich mich auch an dieser Stelle sehr herzlich. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.